Erstes Kapitel. Der Keller. Sabeas Haus war so abgelegen, dass elektrischer Strom Seltenheitswert hatte. Nur ab und zu flackerte das Licht im Korridor gespenstisch auf, und noch seltener funktionierte der Elektroofen. In letzter Zeit hatten die Stromausfälle zugenommen. An eine Ölheizung war schon nur aus finanziellen Gründen nicht zu denken. Sabea hatte das Haus, zu dem sie in der Zwischenzeit so etwas wie Hassliebe entwickelt hatte, von ihrer Großmutter zugesprochen bekommen. Sie war nicht eine Frau, die sich gerne in Gesellschaft sonnte, und sie zog sich nach ihrem anstrengenden Tageswerk als Pflegefachfrau gerne hierhin zurück, in diese mystische Region mit Bäumen, deren Wurzeln und dicke Stämme mit Moos überwuchert waren. Missmutig brachte sie den Wecker zum Schweigen. Es war 5.30 Uhr und der Ablauf von Sabeas Morgenritual war so berechnet, dass sie keine Minute vergeudete und Punkt 7 Uhr auf der Abteilung stand. Als sie auf der Toilette saß, bekam sie sofort Gänsehaut am ganzen Körper, weil die Steinfliesen im engen Badezimmer so kalt waren. Die Pantoffeln hatte Sabea verlegt. Sie war alles andere als eine Ordnungsfanatikerin. Sie duschte niemals am Morgen. Das hätte ihre Laune nur weiter verschlechtert. So hatte sie zudem mehr Zeit für ihr Frühstück, auf das sie großen Wert legte. Müsli, frische Früchte, Orangensaft, mindestens 2 volle Kaffeetassen und 6 Kornbrot aus dem Nonnenpförtchen. Neben dem Pflege- und Alterszentrum Elfenberg, in dem sie arbeitete, wurde tatsächlich seit über 100 Jahren bereits in der 3. Generation von 3 Nonnen ein kleiner Laden betrieben, und dort stapelte sich alles, was das Ökoerz begehrte, alle denkbaren Korn- und Mehlsorten, Dörrfrüchte, Bier aus der Klosterbrauerei, Gemüse in allen Farben und Variationen. Die Lebensmittel waren sündhaft teuer, aber Sabea hatte sich daran gewöhnt, nach ihren Arbeitstagen dort einzukaufen, bevor sie sich auf ihre dunkelgrüne Vespa schwamm und durchs kleine Dorf brauste. Nur selten hielt sie noch beim Volkladen an, etwa für Kosmetika, Haushalts- und Hygieneartikel. Mehr brauchte sie nicht. Die Fenster von Sabeas Küche waren beschlagen und wirkten so, als wären sie von einem hässlichen Waldschrat angehaucht worden, und vielleicht gab es ihn ja wirklich irgendwo, den Waldschrat, der nächtlichen Spaziergängern Angst einjagte, sich dann hinter einem feuchten Holzspatel versteckte und hämisch grinste. Frierend ging Sabea zurück in ihr Schlafzimmer und beeilte sich mit Anziehen, damit die Kälte nicht noch weiter an ihr hochkroch. Wie jeden Morgen ärgerte sie sich, dass ihr selbstgestrickter blassblauer Pullover ihren Hintern nur zur Hälfte bedeckte, und sogar ihr statisch aufgeladenes, knisterndes Haar reichte dazu aus, ihre Laune noch weiter zu verschlechtern. Dabei hatte sie nur 3 Bewohner zu betreuen. Die 95-jährige Frau Hull, den 78-jährigen Herrn Rotenbühler und die 59-jährige Fräulein Elsenmeier, die tatsächlich als Fräulein angesprochen werden wollte. Die 3 Bewohner deckten das Spektrum von Menschen, die im 20. Jahrhundert gelebt hatten und im 21. Jahrhundert nur noch ein bisschen vor sich hin vegetierten, sehr gut ab. Nachkriegsbescheidenheit, Spargenerationen-Zynismus und ein Hauch von Wahnsinn, der ja mittlerweile vielen Pflege- und Altersheimen anhaftet, in Zeiten, in denen sich die dementiellen Veränderungen häufen. Dann veränderte sich mit einem Schlag alles. Es begann mit einem Rumpeln im Untergeschoss. Langsam ließ Sabea die Kaffeetasse sinken. Was war das für ein Geräusch gewesen? Sie hatte schon früher das Gefühl gehabt, Geräusche wahrzunehmen. Aber sie ging immer davon aus, dass sie sich getäuscht hatte. Schon als Kind, wenn sie bei ihrer Großmutter zu Besuch war, hatte sie sich manchmal unwohl gefühlt in dem Haus, das jetzt ihr gehörte. Wenn sie ihre Großmutter darauf angesprochen hatte, bekam sie immer wieder dieselben unbefriedigenden Antworten zu hören. Ihre Großmutter hielt ihr vor, eine blühende Fantasie zu haben. Was sich aber hier abspielte, hatte nichts mit Einbildung zu tun. Was sollte sie jetzt unternehmen? Ins Untergeschoss hinabsteigen und nachsehen? Kein wirklich angenehmer Gedanke. Sabea stellten sich die Nackenhärchen auf. Aber um der Sache auf den Grund zu gehen, blieb ihr wohl keine andere Wahl. Mit einem Seufzer erhob sie sich von ihrem Stuhl. Vielleicht sollte sie etwas zur Verteidigung mitnehmen. Aber was? Sie hatte keine Waffen im Haus. Gut, sie könnte ein Messer aus der Küche nehmen. Oder doch lieber eine Bratpfanne. Sabea, reiß dich zusammen, was soll denn schon im Keller auf dich lauern, dachte sie bei sich. Sie öffnete die oberste Schublade der Küchenanrichte und schnappte sich die Taschenlampe. Mit zögernden Schritten ging sie auf die Kellertür zu und drückte auf die Türklinke. Sie betätigte den Lichtschalter, doch nichts passierte. Mist, ausgerechnet jetzt. Aber sie hatte es ja geahnt. Zum Glück hatte sie die Taschenlampe dabei. Sabea nahm all ihren Mut zusammen und setzte ihren Fuß auf die erste Treppenstufe. Es war der Point of No Return. Sabea war sich schlagartig bewusst, was es bedeuten würde, wenn sie in die Tiefe stieg. Sie würde viel zu spät zur Arbeit kommen. Frau Hull, Herr Rothenbühler und Fräulein Elsenmeier würden vergeblich auf sie warten und sich unruhig in ihren Betten wälzen, denn alle drei waren auf Unterstützung bei der Mobilisation angewiesen. Zudem hatte sie Frau Hull noch am Vortag versprochen, dass sie sich mal wieder um deren Zehennägel kümmern würde. Frau Hull wünschte lindgrünen, metallisch glänzenden Lack. Sie war eine gepflegte Frau, und ihre Augen leuchteten immer erwartungsvoll, wenn Sabea ihr vor dem Spiegel Zöpfe ins silberne Haar flocht. Bestimmt war sie früher ein Männerschwarm gewesen, ganz anders als Fräulein Elsenmeier, die mit ihren 59 Jahren bereits so verhärmt wirkte, so, als wäre sie im Leben stets zu kurz gekommen. Herr Rothenbühler wiederum war ein Lebemann, auch mit seinen 78 Jahren noch, und er hatte nichts ausgelassen, was Genuss und Freude bereitete. So sah er auch aus. Ein bisschen verlebt, aber mit Schalk in den Augen. Sabeas Herz schlug bis zum Hals. Was um alles in der Welt würde sie dort unten erwarten? Wieder musste sie an die drei Bewohner denken, die sie zu betreuen hatte, aber auch an den strengen Blick ihrer Vorgesetzten, der Pflegedienstleiterin Cassie Emmenmeier. Schwester Cassie, wie sie alle nannten, hatte sehr wohl auch ihre guten Seiten. Wenn sie aber in einem Punkt keinen Spaß verstand, wenn ihre Mitarbeiterinnen zu spät kamen. Sabea würde nun vermutlich gar nicht erscheinen. Sie befand sich in einem Dilemma, schlug sie die Kellertür zu und ging nach draußen zu ihrer Vespa, riskierte sie, dass ihr Haus in der Zwischenzeit ausgeraubt wurde. Ging sie in den Keller, setzte sie womöglich ihr Leben aufs Spiel. Sie entschied sich, ihr Leben zu riskieren, atmete tief durch und stieg die Kellertreppe hinunter. Schon als Kind hatte es ihr vor dieser Treppe gegraust, als sie ihre Oma in die beiden Vorratsräume begleitet hatte, wo mindestens 20 verschiedene Konfitürensorten auf ihren Verzehr warteten. Sabea hatte panische Angst vor Spinnen, und die gab es in diesem halbdunklen Treppenhaus nicht zu knapp. Dann erstarrte sie. Der morsche Kellerboden war eingebrochen, und darunter erstreckte sich gähnende Leere. Sabea ging durch den Kopf, dass ihre Großmutter ein bisschen Geld als Wahrsagerin und Traumdeuterin verdient hatte. Als Sabea einmal geträumt hatte, der Boden sei unter ihr weggebrochen und sie ängstlich Zuflucht im Bett bei ihrer Großmutter gesucht hatte, war sie von dieser in den Arm genommen und getröstet worden. Ach, Sabea, hatte sie gesagt, das gibt sich schon. Dieser Traum bedeutet einfach, dass es dir ein wenig an Selbstvertrauen fehlt. Komm, wir sammeln am Morgen Pilze in unserem Wald, da kannst du mir zeigen, wie gut du die Sorten unterscheiden kannst. Sabea hatte diese Worte nie vergessen. Sie presste die Hände auf den Mund, um nicht loszuschreien. Im Schimmer der Taschenlampe sah sie nämlich, dass der Holzboden, der aus dicken Eichenbohlen bestand, nicht von sich aus eingebrochen war. Da waren Menschen am Werk gewesen. Sie sah einen silbern glitzernden Spaten, eine dunkelrote Taschenlampe, zwei Stirnlampen und eine Leiter, die in die Tiefe führte. Auch waren dicke Metallstäbe seitlich in die Wände getrieben, um Halt zu ermöglichen. Jemand hatte einen unterirdischen Korridor gegraben, der direkt unter dem Kellerboden von Sabeas Haus endete. Vermutlich war immer dann gearbeitet worden, wenn Sabea tagsüber im Elfenberg arbeitete. Darum hatte sie nie den Lärm gehört, der ja zweifellos entstehen musste, wenn jemand einen unterirdischen Gang frei pickelte. Wohin bloß führte dieser Korridor? Noch immer war Sabea barfuß, und die Kälte kitzelte unangenehm an ihren Fußsohlen. Ihre Schläfen pulsierten. In unmittelbarer Nachbarschaft gab es nur einen verwahrlosten Bauernhof, um den sie mit ihrer Vespa stets einen Bogen machte. Bewohnt und bewirtschaftet wurde er von Zwillingsbrüdern. Sie waren um die 35 Jahre alt, glichen sich aber nur äußerlich. Von ihrer Art, ihrem Auftreten und ihrem Charakter her hätten sie unterschiedlicher nicht sein können. Nathan war freundlich und offen, und er wirkte auf eigentümliche Weise gepflegt. Er gehörte zur Sorte Männer, die für ihr Äußeres kaum etwas tun müssen, die Natur hatte ihm natürliche Schönheit und Ausstrahlung geschenkt. Er war Sabea gegenüber stets hilfsbereit, hatte schon für sie eingekauft, als sie einmal krank war, und brachte ihr zwischendurch Äpfel oder Beeren aus seinem riesigen Garten, den er allein bewirtschaftete. Was Sabea besonders an ihm schätzte war, dass er sie als Frau in Ruhe ließ und nicht mehr von ihr wollte als ab und zu ein freundliches Hallo. Er hatte ihr einmal anvertraut, dass er ausgesprochen einsam war, denn mit seinem Bruder redete er nicht. Er wollte aber nicht Sabeas Mitleid. Er brauchte einfach jemanden zum Reden. In diesem Gespräch waren sie von Martinus, dem Zwillingsbruder, unterbrochen worden. Er hatte sich zwischen die beiden gedrängt und sich am Gartenzaun zu schaffen gemacht, so, als gäbe es weder Nathan noch Sabea. Martinus, teuflisches Grinsen, das er immer dann aufsetzte, wenn er Sabea sah, beunruhigte sie zutiefst. Er sprach nicht mehr ihr, sondern fixierte sie nur mit hungrigen Augen. Seinem Bruder tat er zuleide, was er nur konnte, und doch waren die beiden schicksalshaft aneinander gekettet, wie siamesische Zwillinge, wenn auch körperlich autonom und somit voneinander unabhängig. Martinus hatte Sabea noch nie etwas getan, aber ihn umfing die Aura des Bösen. Es war erstaunlich für sie zu sehen, dass dasselbe Gesicht, gehörte es Nathan, schön und ebenmäßig war, mit offenem, wachem Blick, einer markanten Nase und einem sinnlichen Mund, während Martinus, konterfei aus schmalen Augenschlitzen und einem nach unten verzerrten Mund bestand. Zudem wirkte er, ganz im Gegensatz zum Bruder, oft ungepflegt, hatte schwielige Hände und hinkte, als wäre er der Teufel persönlich. Hatte Martinus diesen Korridor gegraben, um zu ihr zu gelangen? Heimlich, in der Nacht, wenn sein tief schlafender Bruder keinen Verdacht schöpfte? Sabea schauderte und beschloss, unverzüglich Hilfe anzufordern. Ihr Smartphone funktionierte aus unerklärlichen Gründen nicht mehr, und es war ihr unmöglich, Schwester Cassie über ihr Fernbleiben zu informieren, was bestimmt eine Verwarnung nach sich gezogen hätte. Sabea war nun völlig auf sich selbst gestellt, und sie wurde von etwas gepackt, das sie von ihrer Großmutter geerbt hatte, Neugier, unerschöpfliche Neugier. Sabea wollte wissen, was vor sich ging, kehrte zurück in die Küche, schlüpfte in ihre Stiefel, stieg in den Keller und kletterte ins Dunkel, dorthin, wo das Böse lauerte. Die Furcht war verflogen, die Neugier hatte die Überhand gewonnen. Sie musste einfach herausfinden, wohin der Tunnel führte. Ihre beruflichen Verpflichtungen waren komplett in den Hintergrund gerückt. Dass die drei alten Leutchen im Elfenberg auf ihre Hilfe angewiesen waren oder was es für Konsequenzen haben könnte, wenn sie nicht erschien, verdrängte Sabea. Cassie Emmenmeier würde bestimmt toben, Sabea lautstark auf ihre Pflichtverletzung hinweisen und sie vielleicht abmahnen. Oder gar entlassen. Nein, dieses Szenario würde wohl nicht eintreffen. Denn Sabea verrichtete ihre Arbeit ansonsten mustergültig. Und trotz ihrer persönlichen Differenzen wusste Schwester Cassie ganz genau, was sie an der Pflegefachfrau Sabea hatte. Sie war das Rädchen, das den Betrieb reibungslos am Laufen hielt. Und sie war die Einzige, die mit den Launen von Frau Hull zurechtkam und es auch wagte, sie gelegentlich in die Schranken zu weisen, wenn Frau Hull es wieder mal zu bunt trieb. Daran verschwendete Sabea in diesem Moment keinen einzigen Gedanken mehr. Das, was jetzt zählte, war der Tunnel, hier in ihrem Keller, der sich unter dem morschen Holzboden erstreckte. Noch einmal kontrollierte sie die Taschenlampe, ob sie auch wirklich funktionierte. Sie wollte keine bösen Überraschungen erleben und sich in einem stockdunklen Tunnel wiederfinden. Ausgerechnet sie, die enge, dunkle und spinnenverseuchte Räume mied. Und nun stieg sie, nur mit einer Taschenlampe bewaffnet, die Leiter ins Ungewisse hinunter. Unten angekommen, schloss sie kurz die Augen und atmete tief ein. Vorsichtig öffnete sie die Augen wieder, ließ ihren Blick umherschweifen. Da hatte jemand ganze Arbeit geleistet. Tunneldecke und Wände waren mit Balken abgestützt. Für eine gewisse Sicherheit war also gesorgt. Wäre ja noch schöner, hier unten verschüttet zu werden. In gebückter Haltung betrat Sabea den Tunnel und begab sich entschlossen auf ihre Entdeckungsreise. Mit gesenktem Kopf folgte sie dem Lichtstrahl ihrer Taschenlampe. Oje, was war das für ein Geräusch? Sabea blieb wie angewurzelt stehen, lauschte aufmerksam und leuchtete die nähere Umgebung ab. Da erschien im Lichtkegel eine riesige Gestalt. Sabea erstarrte ob der Umrisse. Es war nicht ganz klar, wer mehr Angst empfand. Die Ratte richtete sich über die Hinterbeine auf, somit erschien sie noch größer und bedrohlicher. Es sah fast so aus, als würde sie den Kopf leicht zur Seite neigen und Sabea taxieren. Die Ratte schien aber wenig beeindruckt, einen Wimpernschlag später verschwand sie mit einem Schnaufen in der Dunkelheit des Tunnels. Langsam löste sich Sabea aus ihrer Versteinerung und setzte ihren Weg fort. Was war das? Erneut die Ratte, aber diesmal in Begleitung ihrer Artgenossen? Nein, sie nahm schwere Schritte und Stimmen wahr. Waren das die Tunnelbauer? Sie musste so schnell wie möglich verschwinden. Doch es war zu spät. Der Lichtkegel ihrer Taschenlampe hatte sie verraten. Stehen bleiben. Vernahm sie eine sonore Männerstimme, und sie strahlte eine Bestimmtheit aus, die keinen Widerspruch zuließ. Sabea verfluchte sich, dass sie sich überhaupt auf dieses Abenteuer eingelassen hatte. Zwei Männer mittleren Alters versperrten ihr den Weg. Der eine war der 35-jährige Martinus, einer der Zwillingsbrüder vom benachbarten Platanenhof. Noch bevor Sabea sein Gesicht registrierte, erkannte sie ihn an seiner gedrungenen Gestalt. Spöttisch blickte er sie aus zusammengekniffenen Augen an und wies sie an, ihre Taschenlampe auszumachen. Sabea gehorchte mechanisch. Den Mann neben Martinus erkannte Sabea als den Assistenzarzt, der einmal die Woche im Elfenberg vorbeikam und die Vitalwerte der Patienten überprüfte. Mehr gab es kaum zu tun. Die Patienten waren zum Teil schwer von ihrer Demenz geprägt, es gab hierzu pflegerische Betreuungskonzepte, wie etwa die basale Stimulation. Die Ärzteschaft stand dem geistigen Zerfall dieser Menschen aber hilflos gegenüber. Und wenn Ärzte hilflos sind, messen sie Vitalwerte, hören den Thorax ab oder verordnen eine Infusion. Ambrosius Lemmer, der Assistenzarzt, löste bei Sabea gemischte Gefühle aus, wenn sie ihm auf der Visite begegnete. Äußerlich war er ausgesprochen anziehend mit seinen schwarzen Locken, der feinen Nase und den tiefbraunen Augen, in denen sie manchmal fast zu versinken drohte. Um seinen Mund legte sich aber oftmals ein energischer Zug. Lemmer war ausgesprochen ehrgeizig, und er ertrug es schlecht, dass er der Alzheimer-Erkrankung mit keiner klaren Behandlungsstrategie begegnen konnte. Er war schlank und muskulös, und Sabea vermutete, dass er jeden Abend in irgendeiner Fitnesshalle schwitzte. Zu einem derartigen Body kam man nicht, ohne etwas dafür zu tun. Sie überlegte blitzschnell. Was hatten die beiden, der dumpfe, düstere Martinus und der ambitionierte Assistenzarzt, miteinander zu tun? Gab es für sie überhaupt noch eine Fluchtmöglichkeit? Was führten die beiden mit ihr im Schilde? Mit kräftigem Griff umfasste Martinus Sabeas linkes Handgelenk und zog sie in einen Seitengang, den sie bisher noch nicht entdeckt hatte. Mit dem Fuß stieß er eine Tür auf und drängte Sabea in einen etwa 30 Quadratmeter großen Raum. Es war der bizarrste Raum, den sie jemals gesehen hatte. Erleuchtet wurde er von drei Ständerlampen und Sabea durchzuckte die Frage, woher wohl der Strom kam. In der Mitte des Raumes stand ein weißer, länglicher Tisch, den man in alle denkbaren Richtungen drehen konnte, und über diesem Tisch prangte eine wuchtige OP-Lampe. Ansonsten war der Raum mit Antiquitäten vollgestopft, Stühle und ein Sofa aus der Biedermeierzeit, ein barock anmutender Stehtisch und ein enormes Möbelstück aus Tropenholz, auf welchem Figuren aus Elfenbein aufgereiht waren. Sabea kannte diese Gegenstände. Sie hatte sie zum letzten Mal im Zimmer von Frau Hull gesehen. Frau Hull war ihre seltsamste, wenn auch am meisten faszinierende Patientin. Sie war 95 Jahre alt und für ihren Jahrgang ausgesprochen agil. Wie eine Raubkatze bewegte sie sich, und es konnte sein, dass sie das Pflegepersonal von hinten ansprang. Es war dann ziemlich schwierig, sie wieder loszuwerden, denn sie umklammerte ihre Opfer mit erstaunlicher Kraft. Auch Sabea hatte solche Angriffe mehrmals erleben müssen und war mit blauen Flecken an den Oberarmen davongekommen. Fasziniert war Sabea auch von Frau Hulls Sprachkenntnissen, Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Russisch und Schwedisch. Jeden Abend bediente sie sich einer anderen Sprache. Bei Französisch und Englisch konnte Sabea noch mithalten, spätestens bei Italienisch war aber Schluss. Ein Hauch von Wahnsinn umgab Frau Hull und sie war vollkommen diagnosenfrei. Der Mini-Mentaltest, zu dem sie über mehrere Monate hinweg hatte überzeugt werden müssen, hatte nichts hergegeben, das Computertomogramm ihres Gehirns ebenfalls nicht. Frau Hull war nicht im klassischen Sinne dement, ganz im Gegenteil, sie hatte ein phänomenales Gedächtnis und eine ausgesprochen eloquente Art, sich auszudrücken. Zufrieden schlürfte sie Abend für Abend ihren Eierlikör und bediente sich ihrer vielen Sprachen. Niemand kannte aber ihre Biografie. Sie war eines Tages einfach da gewesen im Pflege- und Alterszentrum Elfenberg, in dem Sabea arbeitete, und Schwester Cassie gab sich immer sehr verschlossen, wenn die Rede auf Frau Hull kam. Sie wusste etwas, klar, aber sie verheimlichte es allen. Dann presste Sabea erschreckt die Hände vor den Mund. Auf dem modernen Untersuchungstisch lag Frau Hull. Sie war mit einem Leintuch zugedeckt und starrte zur Decke. Sabea näherte sich ihr zögernd, griff nach ihrer Hand. Frau Hulls Hand war eiskalt. Sabeas Augen füllten sich mit Tränen. Hatten Martinus und Ambrosius Lemmer die alte Frau getötet? Sie etwaigen Experimenten preisgegeben, hier, tief unter der Erde? Mehrere Gedanken gleichzeitig schossen durch Sabeas Kopf. Hier war ganz klar etwas Unheimliches im Gange. Über Jahre hinweg musste dieses unterirdische Tunnelsystem ausgehoben worden sein, ohne ihr Wissen. Wohin all diese Tunnel wohl führten? Und wozu? Die Distanz zwischen Sabeas Haus und dem Pflegeheim, in dem sie arbeitete, betrug etwa 2 Kilometer. Wenn sich Frau Hull hier unten befand, erstreckte sich womöglich ein 2 Kilometer langer Tunnel unter der Erde, um Patienten, Personal und Material zu transportieren? Du bist uns zuvorgekommen, Sabea, hörte sie hinter sich die tiefe Stimme von Ambrosius Lemmer. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Womöglich haben die zahlreichen Tiefenbohrungen und die damit verbundenen Mikroerschütterungen dazu geführt, dass in deinem Haus der Kellerboden instabil geworden und eingebrochen ist. Wir brauchen dich aber hier unten. Du bist an dem Ort, an dem wir dich haben wollen. Wir hatten geplant, dich nach der Arbeit in der Garderobe abzufangen und hierhin zu bringen. Jetzt bist du selber gekommen, sozusagen freiwillig. Er gluckste, so, als hätte er einen guten Witz gemacht. Komm. Sabea warf einen letzten Blick auf Frau Hull und hielt inne. Da sah sie es. Eine feine Kerbe an Frau Hulls Schläfe. Es handelte sich bei der Gestalt auf dem Untersuchungstisch offenbar um eine Nachbildung aus Silikon oder einem anderen Kunststoff. Vor Sabea lag somit keine Leiche, sondern die leblose Kopie ihrer Lieblingsbewohnerin. Komm, sagte Ambrosius Lämmer noch einmal, in einem etwas schärferen Ton als zuvor. Er stieß eine weitere Tür auf, die in einen Nebenraum führte. Gleißendes Licht blendete Sabea, und sie traute ihren Augen nicht. Der Raum war vollgestopft mit Drähten, Elektroplatinen, Festplatten, blinkenden Lämpchen und Potentiometern. In all diesen Gerätschaften wühlten emsig drei kleine Männer, Chinesen, wie Sabea zweifelsfrei ausmachte. Das Überraschendste aber waren vier Gestalten, die bewegungslos in der Mitte des Raums standen. Eine davon war zweifellos eine Nachbildung von Schwester Cassie. Sie war mit einem Kasak bekleidet und ihre elektronischen Augen blinkten der sprachlosen Sabea zu. Auch eine der anderen Figuren erkannte Sabea sofort. Es handelte sich um die etwas unglücklich gestaltete Kopie von Sam, den Heimhandwerker. Er trug einen blauen Overall. Die Ohren standen ab, wie bei einem Hobbit, und an der Stelle der Augen befanden sich zwei leere Höhlen. Die anderen beiden Gestalten waren nackt, ohne Kopf und somit nicht ohne weiteres zuzuordnen, vermutlich aber ebenfalls geplante Nachbildungen von Angehörigen des Heimpersonals. Wo war sie da nur hineingeraten? Warum wollten Ambrosius und Martinus sie hier unten in den Katakomben haben? Hätten die beiden Männer wirklich ernst gemacht und sie von der Arbeit weg einfach entführt? Um sie durch den Tunnel in diese unheimlichen Räumlichkeiten zu verschleppen? Und was für eine Rolle spielten die drei emsig arbeitenden Chinesen? Was waren das bloß alles für elektronische Gerätschaften, an denen sie sich hochkonzentriert zu schaffen machten? Sabeas Gedanken schweiften zurück in den ersten Raum, zu den so kurios zusammengewürfelten Gegenständen. Inmitten all der Antiquitäten der kalte moderne Untersuchungstisch unter der riesigen OP-Lampe. Ein Schaudern überkam sie, als sie an den kalten künstlichen Körper unter dem Leintuch dachte. Die perfekte leblose Kopie ihrer sonst so agilen und angriffslustigen Patientin Frau Hull. Wer war diese Frau? Was hatte sie in den vergangenen 95 Jahren erlebt? Was für Geheimnisse hatte sie vor der Welt zu verbergen? Jedenfalls konnte Sabea nicht ausschließen, dass Frau Hulls Leben ein Geheimnis barg. Immer wenn sie Fragen stellte, um mehr über Frau Hulls Leben in Erfahrung zu bringen, stieß sie auf eisiges Schweigen, sowohl von Frau Hull selber wie auch von Schwester Cassie. Es stellte sich die Frage, wie weit Schwester Cassie in Frau Hulls Vergangenheit eingeweiht war. Da wurde Sabea aus ihrer Grübelei gerissen. Na, hast du deine Bekannten schon begrüßt, sagte Ambrosius Lämmer leise. Er stand so nahe bei ihr, dass sich ihre Schultern berührten. Sabeas Härchen an Armen und im Nacken richteten sich auf. Sie war gefühlsmäßig völlig hin und her gerissen. Auf der einen Seite fühlte sie sich in Ambrosius' Gegenwart eher unwohl. Aber auf der anderen Seite fand sie seine Anwesenheit aufregend. Sobald er für seine wöchentliche Visite im Elfenberg erschien, begann ihr Herz wie wild zu klopfen. Manchmal fürchtete sie gar, es könnte aus ihrem Brustkorb springen. Zudem begann sie unter den Achselhöhlen und an den Händen zu schwitzen. Natürlich, ohne sich etwas anmerken zu lassen, schmolz sie dahin und brachte kein vernünftiges Wort mehr zustande. Sabea musste sich, ob sie wollte oder nicht, eingestehen, dass sie in den jungen Assistenzarzt verliebt war. Er hatte ihre Gefühle für ihn schon längst erkannt. Es erfüllte ihn mit einer gewissen Genugtuung, sie immer mal wieder in Verlegenheit zu bringen. Aber an diesem Ort fühlte sie sich von ihm einfach nur eingeschüchtert. Sabea warf einen ängstlichen Blick zu Martinus hinüber. Was hatte sie von ihm zu erwarten? Der schien vollkommen desinteressiert zu sein, Ganz ruhig, keine Miene verziehend, stand er einfach nur da. Die drei Chinesen waren so in ihre Arbeit vertieft, dass sie keine Notiz von Sabeas Anwesenheit nahmen. Nun nahm sie die vier leblosen Gestalten vor sich ausführlicher in Augenschein. Es war unglaublich, wie echt diese Doppelgänger aussahen. Der Avatar des Haushandwerkers, mit seinem blauen Arbeitskittel, glich dem Original, einmal abgesehen von den missglückten Ohren und der zu niedrig geratenen Stirn, aufs Haar. Selbst der verbissene Ausdruck um seine Lippen war perfekt umgesetzt worden. Wie konnte man nur solche grandiosen Nachbildungen von Menschen machen? Wer hatte sie erschaffen? Und warum? Dann blieb Sabeas Blick am Avatar von Schwester Cassie hängen, ihre elektronisch leuchtenden Augen hypnotisierten sie. Diese blinkenden Augen waren das einzig Unmenschliche an der vor ihr stehenden, bewegungslosen Gestalt. Sabea kam sich vor wie in einem Wachsfigurenkabinett. Einen Penny für deine Gedanken, vernahm sie Martinus mit sarkastischem Unterton. Ganz bedächtig, ohne sie aus den Augen zu lassen, näherte er sich Sabea. Sie fühlte sich wie immer sehr unbehaglich, wenn sie so von ihm gemustert wurde. Sie konnte die Wärme seines Körpers fühlen, so nah stand er vor ihr. Und erkennst du dich wieder in deiner Doppelgängerin? Mit hochgezogenen Augenbrauen stellte er ihr die Frage. Sabea verstand die Welt nicht mehr. Doch da dämmerte es ihr langsam, dass wohl eine der beiden kopflosen Gestalten als ihr Double vorgesehen war. Was wurde von ihr erwartet? Würde sie Modell sitzen, damit der fehlende Kopf angefertigt und der Körper, ihren Proportionen entsprechend, modelliert werden konnte?